You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Guten Tag und moin moin zu den Antifa-News auf Radio Korax und anderen freien Radios. Heute geht es in den Norden, nach Mecklenburg-Vorpommern. Ende August wurde dort ein rechtes Prepper-Netzwerk namens Nordkreuz enttarnt. In diesem sind Beamte der Polizei, Kommunalpolitiker und Reservisten aktiv. Sie sollen sich Waffen besorgt und Listen von vermeintlichen politischen Gegnern aus dem linken Spektrum angefertigt haben. Es laufen Ermittlungen wegen der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Was Ende August noch medial viel präsent war, ist heute fast in Vergessenheit geraten. Aber nur fast, wir blicken auf eine Kritik der Opferberatung Lobby zu den laufenden Ermittlungen. Außerdem blicken wir in den Antifa-News nach Leipzig zur Compact-Konferenz, die in 1,5 Wochen nicht ungestört ablaufen soll. Doch jetzt schauen wir erst einmal nach Griechenland, wo 14 Geflüchtete 14 Tage lang für ein Recht auf Familiennachzug nach Deutschland gestreikt haben, mit einer Protestform, die an die Existenz und das körperliche Wohl der Menschen selbst ging.
بسبب انه موقف الاعتصام اليوم هو معنا عائلات ومعنا اولاد صغار.
I want to say we are 14 person and we are here since 14 days. And I want to say today we will stop this hunger strike because we have some family with us and we have a kids with us.
Auf einer Pressekonferenz verkündeten 14 Geflüchtete am Dienstag das Ende ihres Hungerstreiks. Sie hatten 14 Tage lang gehungert, um ihr Recht auf Familiennachzug nach Deutschland einzufordern. Dieses Recht, das Geflüchtete haben, wird durch Deutschland seit Monaten sabotiert. Mit dem Streik wollten die 7 Männer und 7 Frauen aus griechischen Geflüchtetencamps ihr Recht erwirken. Seit dem 1. November demonstrieren sie in Zelten vor dem griechischen Parlament. Aus gesundheitlichen Gründen beendeten sie den Streik. Sie waren an ihre eigenen Grenzen gestoßen. Außerdem leideten ihre Kinder indirekt mit, weil diese mit in den Zelten lebten. Nach dem Streik hat die deutsche Botschaft 3 der 14 Geflüchteten Zugeständnisse gemacht. Ihnen wird die Einreise nach Deutschland nun erlaubt. Unklar bleibt, was mit dem Rest der Hungerstreikenden und mit den 4000 weiteren Geflüchteten ist, die ihr Recht auf Familiennachzug bereits geltend gemacht haben. Deutschland sabotiert das Recht, indem Geflüchtete trotz angenommenen Visa keine Einreiseerlaubnis erhalten. Damit verstößt Deutschland gegen geltendes EU-Recht, denn der Familiennachzug ist im Dublin-Abkommen festgeschrieben. Dass Deutschland dagegen verstößt, beweist ein geheimes Abkommen zwischen Griechenland und dem Bundesinnenministerium. Vor einem halben Jahr leakte eine griechische Zeitung einen Brief des griechischen Migrationsministers an den deutschen Innenminister Thomas de Maizière. In dem Brief schrieb der griechische Migrationsminister, dass die Familienzusammenführungen nach Deutschland wie vereinbart verlangsamt werden. Karl Kopp von Pro Asyl erklärt die Hintergründe dieses Abkommens.
Ja, es wird ja auch immer bestritten, dass es diese Abmachung gibt, aber es gibt Unterlagen, die das belegen und es gibt auch statistische Verläufe, wo man gesehen hat, nach dieser Absprache sind die Zahlen bei der Familienzusammenführung in den Keller gegangen, runtergegangen. Was ist der Hintergrund? Abschreckung. Es gibt nur einen Grund, also das Bundesinnenministerium würde sagen, wir haben technische, organisatorische Schwierigkeiten, aber es ist machbar, diese Menschen bis Weihnachten alle einzufliegen, wenn der politische Wille da ist. Und der hat gefehlt und deshalb jetzt auch der Aufschrei der Familienmitglieder. Deshalb haben auch 14 Personen 2 Wochen lang einen Hungerstreik gemacht. Deshalb finden ständig Proteste vor der deutschen Botschaft statt. Die Schutzsuchenden in Griechenland sind gestrandet und sind auch verzweifelt. Das BMI, das Bundesinnenministerium, hält sich da nicht an europäisches Recht. Und wir erinnern ständig dran, kehrt zurück, zu Recht, macht es möglich, dass die Familien zusammenkommen.
Für das Abkommen schieben sich Deutschland und Griechenland gegenseitig die Verantwortung zu. Griechenland ist jedoch in vielen Aspekten von Deutschland abhängig, befindet sich also in einer Drucksituation. Insgesamt befinden sich in Griechenland über 60.000 Flüchtlinge. Täglich kommen neue dazu und die Flüchtlingscamps sind schon lange überfüllt.
Abschreckung. Obwohl das Recht es anders vorsieht, will man klar machen, ihr bleibt in Griechenland länger als euch lieb ist, so wie den Flüchtlingen auf den griechischen Inseln klar gemacht wird, auch wenn ihr lebend nach Europa kommt, müsst ihr aufgrund des Türkei-Deals dort ewig lang verharren unter elenden Bedingungen, zum Teil in Zeltlager, in völlig prekären Behausungen. Es geht insgesamt um eine Abschreckung und dabei wird Griechenland als eine Art Pufferstaat genutzt, um zu sagen, im griechischen Limbo müsst ihr sehr lange warten und es wird sehr schmerzhaft. Das ist Teil des politischen Kalküls.
Mit diesem politischen Kalkül sorgt das Innenministerium dafür, dass Familien auseinandergerissen bleiben und Geflüchtete nicht nach Deutschland nachziehen können. Dagegen gab es in den vergangenen Monaten vermehrt Proteste. Geflüchtete haben in Griechenland vor der deutschen Botschaft demonstriert. Flüchtlingsorganisationen wie etwa das Monail-Info-Team haben Petitionen verfasst, um den Familiennachzug einzufordern. 14 Geflüchtete sind eben in den Hungerstreik getreten, um moralischen Druck auszuüben. Auch Pro-Asyl unterstützt Geflüchtete in Griechenland im Kampf um ihre Rechte.
Wir arbeiten auf beiden Seiten. Also wir haben in Griechenland eine Partnerorganisation, Refugee Support Aegean, RSA. Wir haben Leute auf Chios, auf Lesbos, die Schutzsuchenden beistehen. Wir haben Anwältinnen und Menschenrechtsaktivistinnen in Athen, die Schutzsuchenden beistehen, auch während dem Hungerstreik, das dokumentieren, Fälle sondieren, dass sie anwaltlich vertreten werden in Griechenland. Zeitgleich arbeiten wir in Deutschland weiter, dass dort eine anwaltliche Vertretung ist und in Fällen, wo die 6-Monats-Frist nicht abgelaufen ist, haben wir mehrere Klageverfahren eingeleitet, also wo jetzt Beschlüsse ausstehen, dass die Menschen zu ihrem Recht kommen. Idealfall ist dieser Beschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, das war der erste am 15. September, der dann das Bundesamt verpflichtet hat, verbindlich, dass die Familienangehörigen eines minderjährigen syrischen Flüchtlings einreisen können. Und sie konnten auch in Zeit dann einreisen. Das zeigt, wenn juristische Klarheiten geschaffen werden, wenn Öffentlichkeit besteht, funktioniert es dann auch. Und so müssen wir halt jetzt weiterverfahren. Wir müssen den Betroffenen in Griechenland beistehen, aber auch mit unseren Partnern in Deutschland, den Betroffenen, den getrennten Familienmitgliedern in Deutschland.
Pro Asyl hat den Hungerstreik zwar dokumentiert und über ihn berichtet, die mediale Präsenz fehlte aber. Die Demonstranten haben also selbst mit einer so extremen Maßnahme nicht viel erreicht, denn Deutschland macht weiter die Grenzen dicht. Die Anzahl von Asylanträgen ist nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung von 2016 bis 2017 um 3/4 gesunken. Das sind die Früchte der Abschreckungstaktik. In der Jamaika-Koalition fordern CDU und FDP währenddessen zwar keine Obergrenzen mehr, aber dafür sogenannte Richtwerte und weitere Begrenzung des Familiennachzugs. Übersetzt soll ab einer bestimmten Zahl an Geflüchteten also das Schutzversprechen unseres Grundgesetzes erlöschen. Geflüchtete, die vor Gewalt, Verfolgung oder Krieg in ein fremdes Land flüchten, können dann also nicht mehr ihren Ehemann oder ihre Ehefrau noch ihre Kinder nachholen. Sogar minderjährige Flüchtlinge können nicht mehr ihre Eltern nachholen, wenn bestimmte Richtwerte überschritten sind.
لحتى ينفذوا مطالبنا كنحن كلاجئين وكلام الشمال هون بيونان اللي صار له 10 سنة و 8 شهور وصار له 10 سنة و 10 شهور باركهم لحتى ينفذوا مطالبنا ولحتى يصل صوتنا للسلطات لحتى يحسوا بالشعب.
We do this hunger strike because we have struggled and now we will stop this hunger strike and we will continue this struggle. We have the struggle and we have to do everything. And you have to sit with the both of the side, German and Greece.
Wir blicken in den Antifa-News zurück auf ein Ereignis von Ende August. In Mecklenburg-Vorpommern gab es am 28. August mehrere Hausdurchsuchungen bei Personen, die dem rechtsterroristischen Netzwerk Nordkreuz zugeordnet werden. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt gegen das Netzwerk wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Der Kern der Gruppe, gegen den nun ermittelt wird, bilden zwei Personen, die öffentliche Ämter begleiten. So ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen einen Polizisten aus dem Raum Ludwigslust und gegen einen Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker aus Rostock. Die beiden haben sich mit anderen Verschwörungstheoretikern in einer Chatgruppe auf den bevorstehenden Zusammenbruch der politischen und gesellschaftlichen Ordnung vorbereitet. Umgangssprachlich werden sie auch Prepper genannt. Sie sollen sich Vorräte beschafft haben, unter anderem Waffen und Munition. Dem Netzwerk sollen mindestens 30 Personen angehören, darunter Polizisten, AfD-Mitglieder und Angehörige des Reservistenverbandes. Was Ende August für mediales Aufsehen sorgte, ist heute jedoch kaum ein Thema mehr. Dass die Gruppe allerdings gefährlich und relevant ist, darauf verweist Tim Bleis von der Opferberatung Lobby in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, also relevant ist die Gruppe vor allem deshalb, weil a) mehrere Personen dieser Gruppe legal über Schusswaffen verfügen, Es sind mehrere Polizisten in dieser Gruppe, es sind mehrere Mitglieder des Reservistenverbandes in dieser Gruppe und vor allem, und da wird es dann wirklich spannend, wurden bei dem Rostocker Rechtsanwalt umfangreiche Namenslisten, die Rede ist von mehreren Ordnern gefunden, über Personen, wie gesagt, das sind bis jetzt alles noch sehr, sehr oberflächliche Informationen, die dort wirklich vorliegen, über Personen, die im weitesten als politische Gegner angesehen wurden. Denn, so hat es die Generalbundesanwaltschaft bekannt gegeben, diese Gruppe bereitete sich nicht nur auf einen Zusammenbruch des Systems vor, sondern wollte in diesem Fall auch gewaltsam gegen politische Gegner vorgehen, sprich sie exekutieren. Und da wird es dann natürlich wirklich höchst relevant und sorgt natürlich bei vielen Personen, die jetzt denken, dass sie möglicherweise dort im Fokus stehen konnten, logischerweise auch für Ängste und Unsicherheiten.
Das Brisante an der Gruppe Nordkreuz sind einerseits die Waffenfunde, einerseits die Listen, auf denen 5000 Namen verzeichnet waren von vermeintlichen politischen Gegnern. Darunter befanden sich diverse Journalisten, Politiker, Politikerinnen und zumeist Personen aus dem linken Spektrum. Um den Ängsten und Unsicherheiten zu begegnen, bezog das Innenministerium zu diesen vermeintlichen Todeslisten Stellung. Es gab Entwarnung. Dass das nicht ausreicht, das erklärt Tim von Lobby.
Anfang September hat das Innenministerium dann in einer kurzen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie Einblick in einen Teil der beschlagnahmten Unterlagen nehmen konnten und keine aktuelle Gefährdung für Personen wie auch immer dort erkennen können. Dies wurde allerdings nicht weiter begründet. Und damit steht natürlich weiterhin die Frage im Raum, was sind das für diese Listen, wie konkret sind diese Listen? Es gibt Informationen darüber, dass möglicherweise ein Teil dieser Listen auch Daten enthalten, die aus internen Polizeidatenbanken stammen. Und da wird es natürlich dann höchst problematisch und höchst relevant. Da stellt sich für die einen die Frage, stehe ich auf dieser Liste? Und für viele andere stellt sich die Frage, wie sicher sind meine Daten eigentlich in polizeilichen Datenbanken, wenn rechte Verschwörungstheoretiker, die möglicherweise auch noch gefährlich sind, auf solche Daten Zugriff haben.
Laut Lobby müsste also auch geklärt werden, wie die Angehörigen der Gruppe Nordkreuz an die persönlichen Daten gelangt sind und demnach auch, wie durchlässig Behörden für rechte Akteure sind. Ob diese Fragen in den Ermittlungen eine Rolle spielen, ist nicht bekannt. Bei laufenden Ermittlungen ist die Generalbundesanwaltschaft sehr zurückhaltend mit öffentlichen Informationen. Auf Landesebene beschäftigt sich nun eine Kommission im Landtag mit der Gruppe Nordkreuz. Sie soll die Prepper-Szene in Mecklenburg-Vorpommern untersuchen, die der Gruppe Nordkreuz angehört. Diese Kommission hat Anfang November ihre Arbeit aufgenommen. Doch auch diese Kommission wird in ihrer Aufklärungsarbeit durch intransparente Ermittlungen eingeschränkt. Zu Beginn der Kommissionsarbeit kritisierte die Linkspartei, dass bis heute den Abgeordneten keinerlei Dokumente vorliegen würden, aus denen hervorgehe, ob und in welchem Umfang die Listen mit Namen von Personen aus dem linken Spektrum angelegt wurden. Außerdem sollen die erforderlichen Untersuchungen zur Prepper-Bewegung mit der eingerichteten Kommission offenbar am Parlament vorbei erfolgen. Das sieht nach einem halbherzigen Aufklärungswillen aus für die Linkspartei. Die Opferberatung Lobby kritisiert, dass auch die Kommission selbst nicht transparent genug angelegt ist.
Sicher ist, dass auch die Ergebnisse dieser Kommission, so ist es zumindest erstmal geplant, ebenfalls nicht transparent und öffentlich sein werden. Und damit, oder jedenfalls nicht vollumfänglich, und damit natürlich die Probleme, die ich angesprochen habe, die Verunsicherungen, die es bei zahlreichen politisch aktiven Personen gibt, damit natürlich nicht ausgeräumt werden können, sodass wir weiterhin fordern, dass der aktuelle Stand der Ermittlungen, soweit das eben aus ermittlungstechnischen Gründen möglich ist, möglichst schnell transparent gemacht wird. Und das ist zum Zweiten für Personen, die sich Sorgen machen, dass sie möglicherweise auf diesen Listen auftauchen, die Möglichkeit gibt, nachzufragen und sich zu erkundigen und dann umfangreiche Informationen zu bekommen. In welchem Kontext werden sie erwähnt? Woher stammen diese Daten? Wie relevant wird das eingestuft? Das sind so Schritte, die stehen dringend an.
Die Opferberatung Lobby fordert deshalb die Einrichtung einer Hotline oder eines online verfügbaren Frageformulars, mit dem es möglich werden soll, Anfragen nach personenbezogenen Daten zu stellen. In dem Fall der Gruppe Nordkreuz kann man nicht nur den Ermittlungsbehörden und dem Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern einen mangelnden Aufklärungswillen und fehlende Transparenz vorwerfen. Auch auf lokaler Ebene werden die Erkenntnisse zur Gruppe Nordkreuz und dessen Mitglieder heruntergespielt. So hatte die Aufdeckung der Prepper-Gruppe bislang keine Konsequenzen für die einzelnen Mitglieder.
Ja, das lässt sich sehr gut an dem Rostocker Rechtsanwalt, ich hatte ja schon gesagt, der ist gleichzeitig auch Kommunalpolitiker, aufzeigen, dadurch, dass die Informationslage eben so dürftig und teilweise auch widersprüchlich ist. Erst ist die Sprache von Todeslisten, dann heißt es, nee, doch keine Todeslisten, nur lose Adresssammlungen. Tut sich zum Beispiel auch die Rostocker Stadtvertretung, also die Bürgerschaft, schwer damit, politische Konsequenzen auf die Wege zu bringen. Denn der Rechtsanwalt sitzt in mehreren Ausschüssen, unter anderem im Hauptausschuss, also an durchaus entscheidenden Stellen auch. Und sein Mandat kann ihm nicht so einfach entzogen werden. Aber es würde durchaus die Möglichkeit geben, ihm die Sitze in diesen entsprechenden Ausschüssen zu entziehen. Es gab mehrere Anläufe in der Rostocker Bürgerschaft dazu. Bis jetzt konnte sich dazu keine Mehrheit durchringen, sich dafür zu entscheiden. Und das zeigt auf der einen Seite natürlich, wie dringend notwendig Informationen sind, damit eben auch die Kommunalpolitik reagieren kann. Das zeigt aber auf der anderen Seite auch auf der kommunalpolitischen Ebene, dass ja, man möglicherweise dort zu solchen Konsequenzen im Moment auch nicht bereit ist.
Erneut gibt es in einem Fall von einem rechtsterroristischen Netzwerk mangelnden Willen, Konsequenzen zu ziehen und aufzuklären. Die Lehren des NSU waren andere, als in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern bislang aus den Erkenntnissen zur Gruppe Nordkreuz gezogen wurden. Die Opferberatung Lobby setzt sich für die vermeintlichen Opfer und Betroffenen ein, deren Namen auf den gefundenen Listen des Netzwerks Nordkreuz auftauchten. Auch wenn diese Namen und damit die Betroffenen nicht bekannt sind. Lobby fordert, Druck auf die Ermittlungsbehörden auszuüben, damit Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Nur so kann Betroffenen, die etwa auf den Listen gestanden haben, Schutz zukommen. Und es muss in den Behörden selbst überprüft werden, wie offen und durchlässig sie für rechte Akteure sind, die Daten etwa entwenden wollen. Brisant und neu ist an dem Netzwerk Nordkreuz, dass es diesmal Beamte selbst sind, die sich in einem rechten Netzwerk organisiert haben. Der Umgang mit Informationen und die Ermittlungen sollten davon nicht beeinflusst werden. Allerdings erhält man in diesem Fall das Gefühl, dass da genau anders gehandelt wird.
Leipzig ist ja eher ein Ort, bei dem ich an Altbau, Graffiti, Hauspläne und linke Cafés denke. In knapp eineinhalb Wochen, am 25. November, findet dort jedoch eine Konferenz des rechten Compact-Magazins statt. Das Compact-Magazin wird seit knapp 7 Jahren monatlich herausgegeben. Es beschreibt sich selbst als Schwert gegen die Propaganda des Imperiums und als eine Waffe namens Wissen. Aktuell findet man auf der Website des Compact-Magazins einen Artikel, der muslimischen Männern unterstellt, sie würden Frauen ohne Kopftuch generell als, und das ist ein Zitat, Vieh zur Triebabfuhr wahrnehmen. Außerdem findet sich dort ein Video unter dem Titel 1000 Jahre Deutsches Reich. Darin wird bemängelt, dass die Deutschen viel zu wenig über ihre eigene Geschichte wüssten. Auch das aktuelle Trikot der deutschen Nationalmannschaft scheint für einen Autor ein Thema zu sein. Es zeige zu wenig Schwarz-Rot-Gold. Die jährlich stattfindende Konferenz dieses Magazins ist eine Möglichkeit für rechte Gruppierungen und Personen, sich zu vernetzen. Das Compact-Magazin bietet ihnen seit langem eine Plattform. Herausgegeben wird Compact von Jürgen Elsässer. Elsässer schrieb bis 2008 für linke Zeitschriften, danach entwickelte er eine Haltung der Querfrontpolitik. In den letzten Jahren trat er unter anderem bei Demonstrationen von Pegida in Leipzig auf. Das Compact-Magazin trägt seit einiger Zeit den Zusatz Magazin für Souveränität. Welche Souveränität da gemeint ist, erklärt uns Irene vom No-Compact-Bündnis in Leipzig. Sie ist an der Planung der Gegenproteste zur Compact-Konferenz beteiligt.
Diese Souveränität, das bedeutet bei denen, das ist so eine herbeigesehnter Nationalismus, abgekoppelt sozusagen von der Welt. Und sie sprechen auch immer von mehr wir hier unten und weniger die da oben und kritisieren im gleichen Atemzug alles, was in Richtung Globalisierung geht, die EU und andere Sachen. Natürlich klingt das im ersten Moment ganz gut, mehr wir hier unten, weniger die da oben, aber sie stellen nicht wirklich den Kapitalismus oder dieses System in Frage.
Auf der Compact-Konferenz sollen die AfD-Abgeordneten Björn Höcke und Martin Reichert, Pegida-Chef Lutz Bachmann und das Mitglied der sogenannten Identitären Bewegung Martin Sellner zu Gast sein. Vor Ort ist auch eine rechte Gewerkschaft, die Zentrum Automobil, die eng mit der AfD zusammenarbeitet. Oliver Hilburger wird für die rechte Gewerkschaft Zentrum auf der Compact-Konferenz anwesend sein. Er sprach dieses Jahr auf einer Kundgebung zum 1. Mai in Zwickau. Diese wurde vom örtlichen AfD-Bundestagskandidaten organisiert. Die Gewerkschaft Zentrum Automobil nennt als ihr Ziel den Aufbau einer Alternativgewerkschaft zu den großen Gewerkschaften wie der IG Metall. Besonders gefährlich daran ist, dass die rechte Gewerkschaft die Fehler der IG Metall einfach für sich nutzen kann, ohne konkrete Alternativen vorzuschlagen. Auf ihrer Website nennen sie die Globalisierung als ein großes Problem. Sie würden sich gegen Arbeitsexport einsetzen wollen. Wenn man diesen Gedanken weiterführt, bedeutet das aber nichts anderes, als dass deutsche Produkte in Deutschland produziert werden sollen. Etwas provokativer ausgedrückt, als Deutscher habe ich das Recht, von einem Deutschen ausgebeutet zu werden. An der Position der Arbeiter in Deutschland endet das zunächst nichts. Das Thema Leiharbeit findet in ihren Zielen zum Beispiel keinerlei Erwähnung.
Oliver Hilburger, der sich als oppositioneller Betriebsrat bezeichnet, der ist Mitbegründer des Zentrums, einer rechten Gewerkschaft. Und er geht jetzt vermehrt in die Betriebe rein, auch hier bei uns in der Region. Und die werden versuchen, Listen aufzustellen zu den Betriebsratswahlen nächstes Jahr. Man merkt jetzt schon die Aktivitäten mit Verteilaktionen im BMW-Werk Leipzig zum Beispiel. Also dort gehen die jetzt vermehrt rein. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, der man auf jeden Fall auch entgegenhalten muss was. Also da sind natürlich alle Gewerkschaften gefragt aus meiner Sicht.
Dieser rechten Gewerkschaft und auch anderen rechten Gruppen bietet die Konferenz eine Möglichkeit zur Vernetzung. Das betont auch Irene vom No-Compact-Bündnis in Leipzig.
In diesem Kampf für sozusagen eine neue rechte Welt, einen Nationalismus, verbünden sich jetzt diese ganzen neurechten Akteure und Compact leistet da eine ganz große Arbeit, indem die zum einen zusammenbringt und zum anderen denen auch eine Bühne gibt.
Wie wirkungsvoll eine Zeitschrift ist, hängt natürlich auch davon ab, wie viel sie gelesen wird. Compact hat ungefähr eine Auflage von 70.000 Exemplaren monatlich. Das hat die Zeitung Die Zeit recherchiert. Das Magazin ist in einer großen Anzahl von Läden und Kiosks verfügbar. Auch dagegen möchte das No-Compact-Bündnis vorgehen.
Und ein Teil unseres sozusagen Protestes ist auch, dass wir Kiezspaziergänge organisiert haben und weiter organisieren, um Ladenbesitzer und Verkäufer aufzuklären, was diese Zeitschrift denn ist, welche Protagonistinnen dort zu Wort kommen und versuchen, die davon zu überzeugen, die Zeitschrift aus dem Sortiment zu nehmen.
Die Konferenz des rechten Compact-Magazins findet am 25. November in Leipzig statt. Der konkrete Ort steht allerdings noch nicht fest. Das Leipziger Bündnis No Compact hat dennoch bereits Proteste angemeldet. Treffpunkt für den Gegenprotest ist am 25. November um 9 Uhr am kleinen Willy-Brandt-Platz in Leipzig. Dort gilt es, lautstark und spontan zu sein gegen die Konferenz des rechten Magazins. Weitere Informationen findet ihr unter www.nocompact.de.
Und zuletzt habe ich in den Antifa-News noch ein paar Tipps, unter anderem für heute Abend und für alle, die in der Nähe von Querfurt wohnen. Dort findet heute Abend ein Vortrag zum Neurechten Institut für Staatspolitik und zur Identitären Bewegung in Halle statt. Der Vortrag ist betitelt mit Schnellroda und Halle als Zentren der neuen Rechten. In dem Vortrag wird es in zwei Teilen erst um die in Halle agierende Kontrakultur gehen, eine der aktivsten Gruppen der Identitären Bewegung mit Hausprojekt direkt neben der Uni. So, wie soll es da um das in Schnellroda ansässige Institut für Staatspolitik gehen und den Verlag Antaios und die Zeitschrift Sezession? Beide Räume bieten die Möglichkeit, dass sich Neurechte wie die Identitären Bewegung und die AfD mit der alten Rechten vernetzen. Jedoch nicht ungestört. Und darum soll es dann im zweiten Teil des Vortrags gehen, denn da wird auf die verschiedenen und vielfältigen Gegenproteste hingewiesen. Eingeladen ist dazu die Kick-Them-Out-Kampagne aus Halle, eine antifaschistische Kampagne, die Demonstrationen und Vorträge gegen die Kontrakultur in Halle und deren Hausprojekt in der Adam-Kuckhoff-Straße 16 organisiert. Der Vortrag heute Abend in Querfurt beginnt 19 Uhr und findet im BASE e.V. Europahaus in Querfurt statt. Dazu eingeladen hat im Übrigen das Bündnis Querfurt für Weltoffenheit. Und hier noch ein Hinweis für Leute, die im Süden von Sachsen-Anhalt wohnen und gegen Neonazis und andere menschenverachtende Positionen aktiv werden möchten. Wenn ihr nicht wisst, wie, wo und mit wem, dann schaut doch mal zu der Antifa 06. Denn das ist eine neue Gruppe, die sich gegründet hat und die vor allem junge Menschen im Süden von Sachsen-Anhalt unterstützen möchte, wenn es darum geht, nämlich politisch aktiv zu werden und gegen Neonazi-Strukturen anzukämpfen und vielleicht auch etwas anderes zu machen als Freiwillige Feuerwehr, Dorfdisco und Hetze. Antifa 06, so nennt sich also die neue Gruppe, die sich gerade gegründet hat, auf Facebook leider nur erstmal da zu finden ist und von der noch einiges wahrscheinlich auch an Aufklärung und Aktion im Süden von Sachsen-Anhalt zu erwarten ist. Und mit diesem Hinweis auf Antifa-Bewegung in der Provinz möchte ich hier die Antifa-News auch beenden. Macht's gut und bis zur nächsten Woche.